musst in deinem Leben auch mal was probieren, du musst mal was riskieren. Das Leben ist ein Abenteuer, das Leben ist nicht dazu da, es einfach so zu verbringen, hinter sich zu bringen oder vor sich hinzuleben. Man muss schon mal, um sich selbst zu finden, muss man auch mal was riskieren und was probieren.
Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Mein Name ist Matze Hirscher und ich treffe mich hier mit den für mich Besten der Besten, mit KünstlerInnen, mit UnternehmerInnen und mit schlauen Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen, ihr sollt von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch den Supporter vorstellen und das ist mal wieder mein altbekannter Freund für großartigen Sound zu jeder Gelegenheit. Und zwar, ihr könnt es euch schon vorstellen, Sonos. Sonos sorgt dafür, dass alles in eurem Zuhause richtig, richtig gut klingt. Dass ich daheim den kompakten Sonos One habe, das wisst ihr schon, habe ich schon tausendmal erzählt. Eine super Ergänzung dazu ist der Move. Das ist ein tragbarer Smart Speaker für Sound zum Mitnehmen, zum Beispiel von der Küche an den Schreibtisch ins Homeoffice oder dann in den Feierabend auf die Couch, in den Garten oder den Balkon. Und wer möchte, kann dem Move schon morgens aus der Dusche den Lieblingssong zurufen. Er lässt sich nämlich per Sprache steuern. Jetzt hat Sonos noch was ganz, ganz Neues am Start, und zwar die Arc. Das ist eine smarte Soundbar mit Dolby Atmos für echten, unglaublich vollen Kinosound in eurem Wohnzimmer. Schaut am besten mal auf sonos.com vorbei. Da gibt es nämlich noch mehr Details zu allen Speakern, Smart Speakern, Soundbars, die eure Musik, Podcasts, Hörbücher, Filme, Serien und Games einfach großartig klingen lassen. Vielen herzlichen Dank an Sonos. Nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Axel Hacke. Axel Hacke lebt in München und ist Schriftsteller und Kolumnist. Man könnte auch sagen, er ist der deutschsprachige Kolumnist, denn seit über 30 Jahren schreibt er Kolumnen. Er schreibt über sich, über die Welt, über seine Familie, über alles, was am Leben interessant sein könnte. Er bezeichnet sich selbst als Spezialist fürs Allgemeine. Die Süddeutsche Zeitung ist seine journalistische Heimat. Ihm gehört quasi die letzte Seite vom SZ-Magazin. Angefangen hat er als Sportreporter. Er schrieb über Skifahren, obwohl er gar keine Ahnung davon hatte. Darüber sprechen wir. Erst mit Mitte 40 hat er sich getraut, sich selbstständig zu machen. Warum das unbedingt notwendig war und was sein Vater damit zu tun hat, darüber sprechen wir auch. Axel Hacke hat super viele Bücher geschrieben. Bekannt geworden ist er vermutlich mit Der weiße Neger Wumbaba und mit Der kleine Erziehungsratgeber. Zuletzt erschienen ist, wozu wir da sind, Walter Wehmuths Handreichung für ein gelungenes Leben. Das ist ein super, super tolles Buch, was die großen Fragen des Lebens leichtfüßig in den Raum stellt. Etwas, was, finde ich, kaum jemand so gut kann wie Axel Hacke, nämlich große Lebensfragen oder eher schwere Themen ganz leicht werden zu lassen. Wir sprechen über das Kolumnenschreiben natürlich und was es dabei zu beachten gibt. Wir sprechen über einen Hörsturz, der zu einer großen Befreiung geführt hat. Es geht um die Wichtigkeit des Miteinanderredens. Es geht um Mut, um Liebe und natürlich um den Sinn des Lebens. Wie in seinen Kolumnen springen wir so ein bisschen hin und her. Ich freue mich sehr, wenn ihr mit uns mitspringt und wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Axel Hacke.
Ich bin in der Bahn und so und bin froh, wenn ich das nicht habe, sondern einfach in meinem Büro bleiben kann.
Ist es zu Hause am schönsten?
Also, ich habe ja sozusagen mehrere zu Hause, weil ich ja in München wohne, aber ich habe auch ein kleines Häuschen in Italien und auch eine Wohnung im Chiemgau und wir sind viel so hin und her unterwegs. Also das ist überall für mich zu Hause. Mhm. Ja, also ich bin schon ganz gerne im Hotel auch manchmal. Das kommt aber aufs Hotel an. Es gibt ja viele Hotels, in denen man nicht so gerne ist. Aber es gibt schon auch schöne Hotels. Ich habe mein ganzes Leben viel in Hotels verbracht, weil ich ja 20 Jahre lang Zeitungsreporter war. Da ist das automatisch so, dass man halt unterwegs lebt. Und ich kenne das nicht anders. Und deswegen bin ich aber auch wirklich gern zu Hause.
Reist du mit immer dem gleichen Gepäck? Also bist du so ein Schnellpacker, der so weiß, und die kleinen Sachen, die brauche ich immer, das Täschchen, das liegt schon bereit. Also so theoretisch, er könnte innerhalb von 5 Minuten los?
Ja, wenn ich eine Lesereise mache, dann sind das ja immer 4 Abende. Also meistens, ich fahre montags los und komme freitags zurück und habe jeden Abend in einer anderen Stadt. Und das ist immer derselbe Koffer und an derselben Stelle im Koffer liegen die Sachen. Das sind dann halt 4 Oberhemden und ein zweites Paar Schuhe. Das hat alles seinen Platz in diesem Koffer, das ist schnell gepackt. Also ich mache da nicht Theater.
Du reist also auch mit leichtem Gepäck dann?
Das ist nicht unbedingt leicht, weil ich viel Zeug dabei habe, weil Warum? Ich ja unterwegs arbeiten muss.
Ach so.
Also ich hab natürlich eine Menge Unterlagen zum Schreiben dabei. Ich muss ja im Hotel meine Vormittage zum Schreiben nutzen, auch in der Bahn. Da brauche ich dann oft die Unterlagen, die ich für die Arbeit halt habe. Die habe ich in meinem Köfferchen. Außerdem gehört zum Konzept meiner Lesung, dass ich vorher nie so genau weiß, was ich lesen werde. Das bedeutet aber, dass ich einen großen Teil meines Gesamtwerkes an Büchern auch mit mir rumschleppe. Das ist ein bisschen umständlich und kompliziert und weil Papier schwer ist, eben auch sehr schwer. Aber es ist nun mal so. Ich will nicht jeden Abend die gleiche Nummer abziehen. Ich mache verschiedene Sachen. Ich überlege mir das oft erst auf der Bühne, was ich jetzt lese, wenn ich die Leute da so sehe. Und bin ich hier zum ersten Mal oder war ich hier schon 10 Mal? Es spielt alles eine Rolle. Und diese Spontanität bei der Lesung, die spielt halt auch eine große Rolle. Und das ist der Nachteil davon, ist halt, dass man einen schweren Koffer hat.
Aber dass du das auch vom iPad oder so lesen würdest, kommt für dich nicht in Frage?
Nein. Also lesen auf der Bühne, das muss aus dem Buch sein. Also da kann ich jetzt nicht vom iPad oder vom Handy oder so. Das kommt nicht in Frage. Also da bin ich lese ja auch selber Bücher. Auf Papier nur. Ich habe nie, weiß ich nicht, also auf dem iPad lesen, ein Buch, das habe ich mal ausprobiert, aber das ist es.
Wie war denn das? Wir haben Freitag kurz telefoniert, da warst du auf dem Weg nach Kassel.
Ja.
Und du hast am Freitag deine erste Autokino-Lesung gehabt. Das gibt es jetzt natürlich ein bisschen häufiger schon. Ne? Ich habe schon ein paar gesehen, die das jetzt machen, Musiker und so weiter. Aber ich habe noch niemanden gesprochen, der im Autokino gelesen hat. Erzähl mal ein bisschen davon.
Ja, das war also sozusagen Autorkino.
Autorkino, ah.
Ja, das war schon speziell. Also ich meine, ich finde es toll, dass ein Buchhändler und ein Kinobesitzer in Kassel, dass die sich also zusammengetan haben und gesagt haben, wir probieren das einfach mal aus, wie das geht. Und in diesen Zeiten muss man experimentieren, da muss man Sachen ausprobieren. Solche Leute finde ich immer gut und deswegen habe ich gesagt, da mache ich auch gerne mit. Jetzt ist von München nach Kassel schon mal ziemlich weit. Und dann ist es wirklich also so, dass die Leute kommen also mit ihren Autos da ins Autokino und die haben natürlich gemütlich, die haben Schlafsäcke und Kissen und was zu trinken und was zu essen und die haben es richtig cozy da in ihrem Auto. Wenn der Autor, der also liest, der sitzt unter einem Behelfszelt, wie manche Leute das so in ihrem Garten stehen haben, ohne Außenwände, das eigentlich mehr so als Sonnenschutz gedacht ist, aber es regnete und das platterte, also der Regen so drauf und ab und zu so ein Schwall von dem Zeltdach ergoss sich da so runter und ich saß da so zusammengekauert und du liest ja, zuerst habe ich noch in die Richtung der Autos gelesen, bis mir irgendjemand gesagt hat, das hat keinen Zweck, du musst in Richtung der Kamera lesen, die vor dir ist, weil du wirst ja auf diesen riesen Screen da übertragen, da sehen dich die Leute. Ich selber saß hinter diesem Screen und habe dann nur ein paar Autos gesehen und das ist natürlich ja, man liest sozusagen ins Nichts, ja. Man liest in eine Kamera hinein und da kommt normalerweise, wenn man auf einer Theaterbühne ist, dann ist man ja gewöhnt, da es wird gelacht, es wird andächtig geschwiegen, meinetwegen, es wird geklatscht, geraunt. Also da kommt eine Menge ja zurück und da kommt gar nichts. Also das ist einfach nichts. Und du weißt nicht, was ist eigentlich los in diesen Autos. Und ich habe dann erst in der Pause beim Reden und Signieren gemerkt, dass den Leuten das sehr gefallen hat. Und dann wurde das nach der Pause, wird man dann auch ein bisschen entspannter allmählich. Und am Ende der Veranstaltung gab es ein riesen Hubkonzert. Da habe ich gedacht, Mensch, die armen Anwohner hier, weil das haben gar kein Ende. Also das war schon lustig irgendwie. Und wirklich was Besonderes.
Und glaubst du, dass das so ein Weg ist, den du jetzt noch häufiger gehen wirst, oder sagst du, ach, ich, brauche dann doch oder wünsche mir dann doch eher die intime Atmosphäre von einem Theater, wo eben genau das möglich ist. Ich frage das auch in Eigennutz, also weil ich das genauso, ich habe ein paar Live-Podcasts im letzten Jahr gemacht und wollte das dieses Jahr wieder machen und hab die jetzt abgesagt, also weil das nicht klar wird, würden die stattfinden und so weiter. Und ich kriege jetzt immer mehr Anfragen, ob ich das in Autokinos mache. Und ich dachte aber ganz ehrlich, ich sitze ja auf der Bühne, dann mit dem Gast, so wie du es mir gerade erzählt hast. Hupen wäre für mich eigentlich doof, weil ich die Sachen ja danach senden will. Wenn die ganze Zeit irgendwelche Autos hupen, das ist ja dann unhörbar eigentlich danach. Aber irgendwie kann ich es mir noch nicht so, ich stelle es mir als eine Erfahrung vor, aber nicht als etwas, wo ich denke, ah, da freue ich mich.
Es ist ein Behelf und es ist ein Ersatz. Aber es ist nicht das richtige Ding.
Okay.
Das kann man jetzt in dieser Zeit mal machen, weil es gut ist, wenn man was macht und wenn die Leute sehen, der lässt sich was einfallen und der ist trotzdem irgendwie präsent und. Also die Sachen macht man dann. Aber genauso wie eine Lesung jetzt auf Zoom oder digitale Lesung, das kann das nicht ersetzen. Das lebt von ein bisschen davon, dass man zusammen was macht, dass man zusammen was erlebt, dass der Typ da echt da vorne ist und dass er das in dem Moment auch macht und dass er gestern was anderes gemacht hat als heute.
Das spürt man ja auch.
Ein Erlebnis ist, ja, eine Lesung, zu der man geht, genauso wie ein Theaterstück, das man besucht oder ein Konzert oder sowas, das ist ein Live-Erlebnis, das konkret und irgendwie anfassbar sein muss. Und alles andere ist nur ein Ersatz und bleibt ein Ersatz.
Du hast dich ja selber eigentlich mal als schüchtern bezeichnet und jemand, der nicht unbedingt im Rampenlicht stehend sich aufhält. Warum ziehst du dich so sehr auf die Bühne? Also warum? Also du machst 100 Lesungen, hast du mir schon am Freitag erzählt, das weiß ich total. Und dein Terminkalender auch für dieses Jahr, was noch so vor dir ist, wenn es stattfindet, ist ja auch sensationell viel. Warum machst du das? Was gibt dir der Moment?
Also das hat verschiedene Gründe. Das eine ist, dass ich davon eine Familie ernähre. Mhm. Ich verdiene mein Geld damit. Das ist mein Beruf und das mache ich auch deswegen. Das andere ist natürlich, dass mir mein Beruf Spaß macht und dass mir auch diese Sache Spaß macht. Also das abends auf einer Bühne zu sein, das ist was mir Freude macht. Und komischerweise spielt Schüchternheit da überhaupt keine Rolle. Ich weiß nicht, ob Schüchtern in meinem Alter auch überhaupt noch eine Kategorie ist. Also das ist irgendwie, das ist ja was man sich auch irgendwann so ein bisschen abgewöhnt und was nicht mehr so gilt wie es noch mit 20 gegolten hat oder noch früher oder sowas. Ich bin auf der Bühne, also meine Frau sagt immer, sie findet, dass ich auf der Bühne so entspannt bin wie nirgendwo sonst. Also wenn ich da sitze und meine Bücher habe und meinen Text lese und mein Zeug rede, dann bin ich sehr bei mir selbst. Und da habe ich überhaupt keine Scheu oder sowas. Dann habe ich eigentlich schon ein gewisses Selbstbewusstsein und trotzdem bin ich nicht der Typ, der auf der Straße jetzt irgendwie Leute anquatscht oder der sich irgendwie vordrängt oder in den Vordergrund drängt. Das war ich noch nie und ich war ja Zeitungsreporter und dann als Zeitungsreporter stellt man sich ja immer jemanden vor, der ganz vorne ist und der eine Frage nach der anderen abschießt und so. Das war ich eben auch nie. Ich war immer eher der Typ, der sich in die letzte Reihe gestellt hat, um das ganze Bild zu haben, um alles zu sehen. Und das war natürlich auch ein Charakteristikum der Texte, die ich dann geschrieben habe, dass die Reportagen, die ich geschrieben habe, eben sehr vom Überlegen, vom genau Hinschauen, vom präzisen Beobachten gelebt haben und nicht so sehr vom Tempo, von der Schnelligkeit oder so. Ich bin nie der rasende Reporter gewesen.
Sondern? Welches Wort würdest du statt Rasen nennen?
Ja, der schon sich ein bisschen Zeit genommen hat und der ein bisschen Zeit auch brauchte. Und das fand ich eigentlich immer wichtig, dass man dass man die Dinge, die man gesehen und beobachtet hat, dass man die auch ein bisschen reflektiert und nicht gleich rausballert.
Eine der ersten Sachen, die ich gelesen habe, die du gemacht hast, als du relativ jung noch bei der SZ warst, es wurde gefragt, ob denn jemand sich mit Skifahrt auskennt und ob er Lust hat, über Skifahren zu berichten. Und hast du dich gemeldet, obwohl du gar keine Ahnung hattest und hast gesagt, hier, ich würde das machen.
Ja, das stimmt. Also das war so, ich meine, ich war ja, ich habe ja politische Wissenschaften studiert und Geschichte und war in der Journalistenschule und wollte immer politischer Journalist werden. Ich wollte aber auch unbedingt zur Süddeutschen Zeitung. Und als ich mein Examen gemacht hatte und mich da beworben hatte, war der einzige Job, der frei war, war in der Sportredaktion. Und dann habe ich gedacht, na, bevor ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht, wohin gehe und dort politischer Journalist bei einer kleineren Zeitung werde, gehe ich zur Süddeutschen und bin da erstmal Sportreporter. Es wird mir schon gelingen, da irgendwie wieder rauszukommen. Und so bin ich mehr durch Zufall eigentlich 4 Jahre lang Sportreporter gewesen. Und da war ich nun gerade angekommen in dieser Redaktion und ich wollte natürlich was machen. Ich wollte nicht irgendwie ständig über rhythmische Sportgymnastik schreiben oder irgendwelche Randsportarten, sondern ich wollte wirklich daran. Und bei der Süddeutschen Zeitung spielte das alpine Skifahren eine große Rolle. Das wusste ich natürlich. Und es stand eine alpine Ski-WM in Schladming. 1982 war das. Die stand an und es gab einen Skireporter, aber es wurde noch ein zweiter gesucht. Und da habe ich halt den Finger gehoben, als jemand sagte, kennt sich noch jemand mit Skifahren aus? Ich konnte damals, also fast peinlich, aber heute ist es wurscht, ich konnte damals einen Riesenslalom nicht vom Slalom wirklich so richtig unterscheiden. Und das habe ich mir aber, das kann man ja lernen, das lernt man halt, dauert nicht so lange. Und dann bin ich da, ja, dann haben die gesagt, okay, dann mach das mal. Und dann war ich natürlich schon, da wurden jeden Tag 2 Sonderseiten gemacht, war ich richtig präsent in der Zeitung. Und mein Glück war, bei dieser Ski-WM in Schladming war die, also in Österreich, da hat es die ganze erste Woche lang nur geregnet. Es fand überhaupt kein Rennen statt, gar nichts. Und wir mussten trotzdem 2 Seiten füllen und ich habe eine lustige Regenglosse nach der anderen geschrieben. Über Wasserskifahren und über die Skifahrer, die nichts machen können und wie alles so untergeht im Wasser. Es hat auch viel geregnet. Und das hat super funktioniert. Das war sehr lustig. Und schon war ich aufgefallen.
Du bist dadurch aufgefallen?
Bitte?
Bist du dadurch aufgefallen auch tatsächlich?
Ja, das fiel auf. Das fiel dann sogar der Chefredaktion auf. Und ja, da war ich dann plötzlich schon in meinem ersten Jahr bei der Süddeutschen war ich plötzlich so ein Name, wo man dachte, aha, guck mal, der kann ja ganz lustige Sachen schreiben. Ja, und
erinnerst du dich noch an deinen so ersten Zuspruch, den du als Schreiber bekommen hast? Also, dass dir so ein bisschen von außen gezeigt hat, ah, irgendwie, das scheint ja was zu sein, was ich können könnte.
Ja, na gut, ich habe ja eine Schülerzeitung schon gemacht, also ich habe immer geschrieben, aber da war das jetzt nicht so bedeutend. Nee, das war schon bei der Süddeutschen Zeitung dann. Also das war etwas ganz Tolles bei dieser Zeitung, dass man da Sachen machen konnte, die wirklich irgendwie abgefahren waren und die nicht so ein purer Journalismus waren, sondern die, wo man sich was getraut hat und so besondere Dinge gemacht hat. Die haben es immer gedruckt. Also die haben dir deine Freiheit gegeben und haben dir da auch eine Resonanz drauf gegeben. Die haben dir gesagt, Mensch, ist ja toll, was sie da machen. Sowas hatten wir so noch nicht. Und das gefällt uns. Und also dass so dieses Besondere und Spezielle eines Autors da sehr gewürdigt wurde. Das hat mir wahnsinnig geholfen.
Also dieser Zuspruch, also dieses, also nicht die ganze Zeit am Text rumkritteln, sondern eher zu sagen, ach super, dass das anders ist?
Ja, die Süddeutsche Zeitung hat ja auf ihrer Seite 1 so eine tägliche Kolumne, das Streiflicht. Es gibt es schon seit 1946, also das ist wahrscheinlich die älteste Kolumne im deutschen Sprachraum so. Und die ist ja anonym, also da steht kein Name drunter. War noch nie so, war immer anonym. Und die betrachtet ja so das Zeitgeschehen aus einer besonderen Warte heraus. Also nicht vom Politischen her jetzt so, sondern man kann sich da jedes Thema nehmen, aber es muss einen speziellen Blickwinkel haben. Man muss ganz besonders auf eine Sache gucken können. Und da war es oft so, dass ich irgendwas geschrieben habe, wo ich dachte, also das war es jetzt, das werden sie nicht drucken oder da schmeißen sie dich raus und sowas. Und gerade da, bei diesen Sachen, haben sie gesagt, ist ja toll, also großartig und her damit. Und das gibt einem natürlich ein enormes Selbstbewusstsein, auch ein Gefühl, du machst was Besonderes, was Spezielles, ja, und gerade das wird hier gewünscht, ja, und das hat zu meiner Entwicklung so beim Schreiben enorm beigetragen. Das hat mir wahnsinnig viel geholfen.
Also dieser Blick auf das oder die Würdigung des Besonderen.
Ja. Das Besondere, dass man eben auf eine Sache, ja, zum Beispiel von der sprachlichen Seite schaut, weiß ich nicht, keine Ahnung, mir fällt jetzt gerade ein Beispiel ein, irgendeiner benutzt das Wort Schmerzgrenze im politischen Raum, sagt, das ist jetzt über der Schmerzgrenze. Und dann habe ich mich gefragt, wie ist das jetzt eigentlich? Schmerzgrenze, muss man da drüber kommen oder muss man da drunter kommen? Also wo fängt es an weh zu tun? Unter der Schmerzgrenze oder über der Schmerzgrenze? Mhm. Und dann kann man wahnsinnig viel machen mit so einem Wort. Man kann damit wahnsinnig spielen und man kann ja auch das über das hohle Gerede von Phrasen im politischen Schreiben. Und man kann das alles an so einem einzigen Wort irgendwie aufhängen, ja, und das ist ein Spiel, das mir immer wahnsinnig viel Spaß gemacht hat.
Hattest du jemanden Besonderen bei der Süddeutschen, der dir, also so eine Art Mentor, der dir so ein bisschen da durchgeholfen hat, der besonders Feedback gegeben hat? Und wenn ja, was war das für ein Feedback, außer dieses Besondere hervorheben?
Ja, das waren verschiedene Leute, aber einer besonders, den wahrscheinlich kaum noch jemand kennt, hieß Klaus-Heinrich Meyer, er lebt auch schon lange nicht mehr, war um einiges älter als ich und war ein sehr, sehr, sehr spezieller Typ, ein Typ, wie er im Journalismus heute kaum noch vorstellbar ist, der ein Büro hatte, bis unter die Decke vollgestopft mit den verschiedensten Büchern und der hat mich da sehr gefördert, ja, der hat irgendwie, zum Beispiel, als ich mein erstes dieser Streiflichter schreiben musste, da in den 80er Jahren war das, war eine Konferenz gewesen morgens und dann, als letztes wurde immer dieses Streiflichtthema gesucht und es gab keins, niemand fand eins. Und dann hat der Chefredakteur gesagt, Mensch, das ist doch interessant, wir haben jetzt Mai, Mitte Mai und es schneit. Herr Hacke, ist das nicht ein Thema für Sie? Mhm. Und ich war jung und hatte mich nicht wie die anderen hinter meiner Zeitung versteckt. Und als der Chefredakteur war, habe ich dann gesagt, ja, okay. Und musste dann darüber schreiben, dass es im Mai irgendwie schneit. Ja, das ist verdammt schwer. Das liegt nicht auf der Hand. Ja. Und das musste man um 5 Uhr nachmittags abgeben und um 4:30 hatte ich von 70 Zeilen 20 geschrieben. Und ich kam auf den Flur mit zerrauften Haaren und wirklich durcheinander. Ja. Weil ich dachte, das war's jetzt. Gleich dein erster Text, das ist das Ende. Ja. Weil du schaffst es nicht. Und die Zeitung kann ohne dieses Streiflicht nicht erscheinen. Auf dem Flur traf ich diesen Klaus-Heinrich Meyer, der meinen Zustand sofort erkannte. Und der sagte, passen Sie auf, damals sitzen wir uns noch, passen Sie auf, Sie müssen mit dem Paternoster, in dieser Zeitung gab es einen Paternoster, das sind diese Aufzüge, die nicht aufhören, die laufen ja rundherum, einmal rundherum, oben durch so ein
man springt so rein, ne?
System, man steigt ein und dann muss man oben nicht aussteigen und er sagt, Sie müssen einmal mit diesem Paternoster die große Runde fahren, Sie dürfen nicht aussteigen. sondern müssen einmal ganz rumfahren und dann da wieder aussteigen, wo sie eingestiegen sind. Das habe ich gemacht. Da fährt man dann oben rum, dann fährt man da oben, da gibt es so Zahnräder und da dreht sich das alles so. Da sieht man dieses Maschinenmonstrum da von innen. Das habe ich gemacht. Dort eine Minute. Dann bin ich wieder ausgestiegen, bin dann in mein Büro gegangen und habe innerhalb von einer Viertelstunde diesen Text zu Ende geschrieben. Das fand ich so charakteristisch, dass man sowas Ungewöhnliches macht, ja. Dass man sich nicht sagt, Junge, mach mal, das wird schon. Und kann ich helfen oder lass mich mal weiterschreiben oder irgendwie sowas, sondern dass man sowas sagt. Ja, so. Und das war ja genau das. Man nimmt sich raus aus dieser Situation von Angst, Panik, diese Angst vor dem Block, ja, dass man blockiert ist. Man geht einfach raus in eine völlig andere Situation und dann wieder rein. Das fand ich so charakteristisch, ja.
Aber das Spannende ist, fand ich, oder das Schöne ist, dass er dir eben das nicht sagt, ja, dann geh mal eine Runde spazieren oder denk mal an was anderes und dann wirst du schon drauf kommen, sondern dass er dich direkt in eine andere Situation verfrachtet hat. Und in so einem Moment denkt man wahrscheinlich als junger Spund oder jüngerer Spund, was will er denn mit dem, was soll es mir denn sagen? Und dann passiert es einfach, also er hat es dich direkt erfahren lassen, das ist ja super.
Ja, direkt erfahren lassen. Und das war ein sehr, war ein politischer Journalist, aber gleichzeitig ein Kind irgendwie. Also er war ein sehr, sehr verspielter Mensch. Also wir hatten damals in der Süddeutschen Zeitung zum Beispiel noch eine Rohrpost. Mhm. Ja. Und in dieser Rohrpost haben wir dann auch mal eine Weißwurst verschickt oder solche Sachen. Mal gucken, ob die ankommt und was damit so geschieht. Also wirklich ein bisschen infantile Dinge, die aber Freude gemacht haben. Also weil dieser Flügel, in dem die Strahlendiktatoren damals saßen, das war auch so der Artistenflügel, das waren die Leute, von denen man sagte, naja, Künstler. Aber die dürfen das.
Die dürfen eine Weißwurst verschicken. Hm. Ja. Du warst dann sehr lange bei der SZ angestellt und ich habe das in dem Podcast, den du mit Stefanie Luxert gemacht hast, gehört, dass du eines Morgens mit einem ganz, ganz großen Brummen aufgewacht bist. Das Brummen hat dir gesagt, du musst dich eigentlich trauen, die Zeitung, die Festanstellung zu verlassen. Und willst du mich mal in die Situation nehmen, weil ich habe es nicht so richtig verstanden, auch von dem, was du jetzt gerade erzählst, weil eigentlich, und das, was ich nicht verstanden habe, ist, das scheint ja der Job, den du da gemacht hast. Du hattest dann auch schon eine Kolumne. Das hörte sich jetzt irgendwie jetzt auch nicht als super anstrengend an, sondern auch so ein bisschen nett. Aber dennoch hattest du irgendwie, es hat quasi zum Hörsturz geführt, dass du da weg musst.
Ja, das Brummen war ja ein Hörsturz. Und es ist natürlich so, ich habe jetzt lustige Sachen erzählt, aber im Ganzen war diese Arbeit bei der Zeitung natürlich auch sehr stressig. Also zum Beispiel, ich habe ja nicht nur dieses Streifen geschrieben, sondern ich war im Reporter. Reporter heißt, du bist montags weggefahren und musstest für den Samstag eine ganze Zeitungsseite füllen. Das heißt, du hast die ganze Woche recherchiert, musstest dann bis Freitagmittag eine ganze Zeitungsseite geschrieben haben über irgendein Thema. Das ist wahnsinnig anstrengend. Man steht unter unfassbarem Druck. Und das hat mir zunehmend zu schaffen gemacht. Am Anfang war das noch eine große Herausforderung. Ich war jung, es war was Neues für mich. Ich wollte das unbedingt. Ich habe mich da reingehängt. Als ich das 15 Jahre gemacht hatte, habe ich gemerkt, langsam überwiegt der Stress und der Spaß wird weniger, weil es nicht mehr neu war, weil ich das alles schon kannte, weil es nicht mehr so eine große Sache für mich gewesen ist. Und ich gleichzeitig eben angefangen hatte, Bücher zu schreiben und meine Kolumne im SZ-Magazin. Und ich merkte, ich schaffe das alles nicht mehr zusammen. Die Zeitungsarbeit setzt mich unter einen Druck, den ich eigentlich nicht mehr haben will und den ich nicht mehr aushalte. Und ich habe mich trotzdem nicht getraut, diesen Sprung zu machen. Weißt du, du musst dann irgendwann, musst du dich entscheiden. Du musst sagen, so, jetzt kommt was Neues. Und eine Festanstellung bei der Süddeutschen Zeitung zu kündigen, weil man sagt, ich will nicht mehr nur Journalist sein, sondern ich will Schriftsteller sein. Ich will auch fiktive Texte schreiben. Ich will was Neues ausprobieren. Das aber beim Risiko, dass ich kein festes Gehalt mehr bekomme, aber eine Familie zu ernähren habe. Da konnte ich mich lange nicht entscheiden. Und der Hörsturz hat mir die Entscheidung abgenommen, weil ich gemerkt habe, wenn ich so weiter lebe und diese Entscheidung immer nur aufschiebe und nicht wirklich treffe, dann werde ich krank. Und das will ich nicht. Also muss ich mich entscheiden. Ein Hörsturz heißt, du kriegst 10 Tage lang jeden Tag so eine Infusion, damit dieses blöde Geräusch da im Kopf weggeht. Und du wirst 10 Tage lang aus dem Geschäft genommen. In den 10 Tagen kannst du nicht arbeiten. Du liegst da und kriegst die Infusion. Den Rest des Tages sollst du auf dem Sofa verbringen. Mhm. Du musstest wirklich 10 Tage raus. Und in diesen 10 Tagen habe ich gemerkt, so, entweder du bleibst hier, das ist auch eine Entscheidung, aber sie ist nicht die Entscheidung, die du eigentlich willst. Also musst du dich für das Risiko entscheiden und du musst raus und musst dich für die Freiberuflichkeit entscheiden. Und das habe ich dann gemacht.
Wie war das in der Zeit mit deiner Familie? Also hast du, ihr habt 2 Kinder zusammen. Hast du da Zuspruch bekommen? Hast du Fragen bekommen? Wie waren die Gespräche zu der Zeit?
Also meine Frau hat das immer unterstützt. Die hat immer gesagt, du musst das machen. Die ist ja diejenige gewesen, die mir zugesprochen hat bei dieser Sache. Was mich gehindert hat, war sozusagen mehr die Stimme meines Vaters, der ein Beamter war, sehr auf Sicherheit bedacht im Leben, der sozusagen der lebte da nicht mehr, aber der irgendwo in mir drin immer gesagt hat, Junge, Sicherheit ist alles. Und ich musste mich gegen ihn auch entscheiden. Ich musste mich gegen die Stimme meines Vaters und meiner Eltern entscheiden, das zu tun. Und die Gespräche waren in meiner Familie, die waren sehr gut, weil meine Frau immer gesagt hat, du musst das machen. Du musst in deinem Leben auch mal was probieren. Du musst mal was riskieren. Das Leben ist ein Abenteuer. Das Leben ist nicht dazu da, es einfach so zu verbringen, hinter sich zu bringen oder vor sich hinzuleben. Man muss schon mal, um sich selbst zu finden, muss man auch mal was riskieren und was probieren.
Und also ich meine, dass der Vater so lange noch so gewirkt hat, du warst dann 44, glaube ich, ne, wenn ich das richtig gelesen habe, zu der Zeit.
Als ich gekündigt habe, war ich 44, ja. Mein Vater war 6 Jahre zuvor gestorben, meine Mutter war im Jahr davor gestorben. Und ich hab die Entscheidung erst getroffen, dass meine Eltern beide nicht mehr lebten.
Was glaubst
du? Ich meine, das ist eine sehr wirkmächtige, Eltern sind eine äußerst wirkmächtige Instanz oder können es sein in einer bestimmten Hinsicht. Und bei mir war das so. Das ist die Stimme meines Vaters, höre ich heute noch manchmal.
Krass. Ich habe den Gabor Steingart interviewt am Anfang des Jahres, auch Journalist, und der hatte das genauso. Also dass auch selbst sein Vater, der auch schon länger verstorben ist, dass es auch heute noch darum geht, ihn stolz zu machen, obwohl er schon tot ist. Also ob das ist immer noch so ein Gedanke ist, der so antreibt. Und das hat mich total berührt, als er das so erzählt hat, weil ich dachte, ja krass, wenn es über den Tod hinausgeht, und das ist ja bei dir genauso, ne, dass es nicht, es hört nicht auf. Also es ist trotzdem noch so eine Hand, ob die nun woher die nun kommt, hast du das rausgefunden, woher das kommt?
Das ist bei mir nicht mehr. Also mir geht es heute nicht mehr darum, meine Eltern stolz zu machen. Also ich finde, in einem gewissen Alter sollte man sich davon auch befreit haben und seinen seinen eigenen Weg irgendwie gefunden haben und so. Aber es war definitiv in meiner Anfangsgeschichte, in meiner Berufswahl, Journalist zu werden, war das entscheidend. Also diesen Beruf gab es in meiner Familie ja vorher nicht. Ja. Niemand hat irgendwie sowas gemacht. Ich habe kein Vorbild dafür gehabt. Es ist nur so gewesen, dass mein Vater natürlich Jahrgang 1920, gleich zu Anfang des Krieges Soldat geworden, 7 Jahre lang als Soldat gewesen, im Krieg, kriegsverletzt. Der war traumatisiert von dieser Zeit. Und das war ohnehin keine Generation, die viel Gefühl irgendwie gezeigt hätte. Also mein Vater war dann doch da war er nicht der Einzige seiner Generation, oft eher stumm und in sich zurückgezogen. Das war keiner, der jemals in meinem Leben zu mir gesagt hätte, ich liebe dich oder so etwas, was man heute ganz selbstverständlich zu seinen Kindern ja sagt. Ja, das kam da nicht vor. Und wenn ich meinen Vater wirklich lebendig gesehen habe, emotional, das war am Sonntagmittag, wenn der internationale Frühschoppen im Fernsehen lief. Das ist eine heute weitgehend vergessene Sendung, in der 6 Journalisten aus 5 Ländern, so wie es das immer über die Welt läufte, diskutierten. Und die saßen im Studio, der Moderator Werner Höfer, und die kamen aus verschiedensten Ländern, die sprachen auch nicht alle gut Deutsch, sie radebrechten da so vor sich hin, waren aber oft sehr temperamentvolle Leute, die rauchten, unvorstellbar heute, die tranken Wein während dieser Sendung, es hieß ja auch Frühschoppen. Das heißt, je länger die Sendung dauerte, desto emotionaler wurde es. Und da geriet mein Vater manchmal richtig aus dem Häuschen. Der erzählte uns begeistert noch hinterher von dieser Sendung und sowas. Und da habe ich gedacht, aha, wenn man Journalist ist, dann sitzt man vielleicht in so einer Sendung und dann, das ist der Punkt, an dem dein Vater emotional reagiert. Und ich glaube, das hat bei mir im Unterbewusstsein eine große Rolle gespielt, dass ich mir gesagt habe, aha, das ist ein Beruf, den findet mein Vater irgendwie toll. Und auf den reagiert er mit einer solchen Lebendigkeit, mit einer solchen Emphase. Und ich glaube, das war einer der Gründe, warum ich dann Journalist geworden bin.
Ich weiß nicht.
Das mag mein Vater, ja.
Ich weiß nicht, ob das zu persönlich ist. Also dann, ich frage, und wenn du sagst, irgendwie, dann schneide ich es raus. Wie konntest du dich davon lösen? Was hat dir geholfen?
Naja, das, was vielen Menschen hilft in solchen Situationen, Psychotherapie, Psychoanalyse, also ein bisschen zu überlegen, wer bin ich eigentlich, wo komme ich her, wo will ich hin? Einfach die eigene Person ein bisschen genauer anzuschauen und sich zu überlegen, wo hat mein Leben angefangen und wo soll es hingehen? Das ist, glaube ich, sehr wichtig, wenn man sowas macht, wie ich. Für mich war es immer sehr wichtig, das zu machen. Hat in meinem Leben eine große Rolle gespielt und hat mir auch wahnsinnig geholfen, diese Entscheidung zu treffen. Damals das hat sich vorhin mit dem Hörsturz so angehört, als ob ich das auf einmal gemacht hätte, aber das habe ich nicht. Ich hab mir zum Beispiel auch schon vorher mal ein halbes Jahr unbezahlten Urlaub bei der Zeitung genommen, habe mir ein Vierteljahr eine Wohnung in Venedig genommen, weil ich dachte, da kann ich schreiben und so. Es war das schlimmste Vierteljahr meines Lebens in Venedig, weil alles schief ging, weil ich nichts geschrieben habe, weil ich irgendwie mich furchtbar einsam fühlte und nichts zu Papier brachte, gar nichts. Habe ich aber wahnsinnig viel daraus gelernt, weil ich gelernt habe, aha, das ist nicht meine Situation für die Arbeit, dass ich mich zurückziehe in irgendeine Wohnung in einer von Wasser umschlossenen Stadt auf einer Insel, wo es im März auch kühl es sein kann und das Wasser dir bis zum Knöchel steht, wenn du aus dem Haus gehst. Also ich habe aus diesen Fehlern dann auch, es war ein Fehler, nach Venedig zu gehen, aber es war ein Fehler, aus dem ich viel gelernt habe. Und man muss sich halt auch trauen, diese Fehler zu machen. Man muss was ausprobieren, man muss experimentieren auch mal.
Und gab es bei dem, also das ist ja, es gibt ja so Annahmen, ne? Also das ist ja eine Annahme zu glauben, man ist in Venedig und dann wird das schon richtig doll werden mit dem Buch, wenn ich da ganz alleine bin. Und es ist ja auch eine Annahme, ich weiß nicht, warum du, also wahrscheinlich bist du deswegen auch drauf gekommen, man macht dann etwas, damit der Vater oder irgendjemand anders zufrieden ist. Aber das kann man ja, also vielleicht ist man ja gar nicht so gestrickt. Meinst du das damit, mit diesem sich hinterfragen?
Ja, also du bist ja nicht dein Vater. Dein Vater ist eine andere Person mit einer anderen Lebensgeschichte, mit anderen Prägungen. Diese Prägungen übertragen sich natürlich auf dich erstmal. Und ja, manche Leute können damit super leben, weil sie auch das gut finden oder weil sie damit gut zurechtkommen im Leben, weil sie vielleicht auch genau der gleiche Typ sind. Bei mir war das eben nicht so. Ich musste mich davon befreien. Ich glaube, die meisten Menschen, die künstlerisch arbeiten, müssen sich von irgendwas befreien. Künstlerische Arbeit kann sehr stark darin bestehen, sich von etwas frei zu machen. Und so war das sicher auch bei mir. Also ich musste ja auch aus der Stadt weggehen, in der ich groß geworden bin. Ich habe nichts gegen die Stadt, gegen Braunschweig, aber ich musste da weg. Du musst dann irgendwie auch ein neues Leben irgendwie anfangen. Und das war für mich ja schon ein Riesenschritt, nach München zu ziehen. Das war mir am Anfang überhaupt nicht geheuer. Also es war ein großer Aufbruch, an diese Journalistenschule zu gehen, die einen großen Ruf hatte und berühmt war. Und ja, ich bin da mit großer Euphorie so in die Welt aufgebrochen, aber gleichzeitig im Inneren hatte ich immer wahnsinnige Angst auch. Ja.
Was hat dir geholfen, dich so von den Dingen so zu befreien? Also gab es also eine Frage, die man dir gestellt hat oder also was würdest du rückblickend sagen, was das so war, was wo du sagst, ah ja, jetzt merke ich, okay, damit ging es dann.
Naja, ich hatte das Glück, ein Talent zu haben und einen Willen. Ich habe eine gewisse Begabung, die sich aus meiner Kindheit, glaube ich, heraus entwickelt hat. Ich war oft ein ziemlich zurückgezogenes Kind. Ich habe wahnsinnig viel gelesen. Ich habe in einer Welt aus Büchern, aus Sprache viel Zeit verbracht. Daraus habe ich ein gewisses Sprachgefühl entwickelt und kann damit umgehen. Also es ist sozusagen ein Handwerkszeug, ein Gefühl für den Klang, für die Musikalität von Sprache. Ich war immer neugierig, eine Grundeigenschaft für Journalisten. Ich war immer neugierig und bin es eigentlich auch heute noch. Ich interessiere mich für alles Mögliche. Kann nichts wirklich, sagen wir mal, in der Tiefe. Also ich bin nicht Virologe geworden oder Altertumswissenschaftler, wo man sich auf eine Sache spezialisiert, sondern ich bin so ein Spezialist fürs Allgemeine. Ich weiß von ganz vielen Sachen, weiß ich was. Mhm. Ja, ich weiß, wohin ich greifen muss, wenn ich irgendwas behandeln will. Ich habe einen sehr starken Willen. Also das ist nicht zu unterschätzen. Also das ist, wenn ich mir was irgendwie in den Kopf gesetzt habe, kann sein, dass ich das jahrelang nicht mache, aber irgendwann mache ich es. Weil es bleibt immer. Das ist eine Energie, ja, eine Energie, die einem in einem drin ist und die mir natürlich immer geholfen hat in all diesen Situationen.
Das heißt, diese Energie dann, wenn du dir was vornimmst, egal was es dann ist, da dran zu bleiben und diesen Knoten oder die Aufgabe zu lösen.
Ja, ein Freund von mir hat mal gesagt, bei dir ist so, es ist wahnsinnig schwer, dich zu irgendwas zu bekommen, also dich zu überreden, irgendwas zu machen, irgendwas zu schreiben oder so. Es ist wahnsinnig mühsam und meistens sage ich, nee, lass mal und vielleicht später mal oder sowas. Aber wenn ich mich mal entschlossen habe, das zu machen, dann ist da eine Maschine in Gang gekommen, die ist nicht aufzuhalten. Und das ist natürlich was, schon irgendwie hilfreich, so ein gewisser, ja, man könnte jetzt banal sagen, das ist so ein niedersächsischer Sturschädel, aber das ist es natürlich nicht, sondern es hat nichts Landsmannschaftliches, das ist einfach, der Wille, ausschließlich das jetzt auch noch zu machen, was ich wirklich machen möchte, nichts mehr aufreden zu lassen, mich zu nichts bequatschen zu lassen. Weißt du, diese Sache, wo ich diesen Hörsturz hatte damals, bin ich morgens um 5 aufgewacht und hatte dieses Brummen im Kopf. Und was ich an dem Tag machen sollte, ich sollte nach Berlin fliegen, morgens in der ganz frühen Maschine, um dort für eine Reportage für die Süddeutsche zu recherchieren, die mich null interessiert hat. Null. Es war mir scheißegal. Dieses ganze Thema hat mich nicht interessiert. Ich weiß auch gar nicht mehr, was es war. Ich hab mich nur überreden lassen dazu, weil ich dachte, naja, ich bin ja nun mal angestellt, ich kriege da mein Gehalt. Also muss ich jetzt auch endlich mal wieder so eine Geschichte schreiben. Ich sollte etwas machen, was ich um Himmels Willen überhaupt nicht wollte. Und da passierte diese Hörsturzgeschichte, die mich dann natürlich davon abgehalten hat, das zu machen. Und das war der Punkt, wo ich irgendwie auch gesagt habe, nie wieder das. Ne? Nur noch das, was ich im Inneren wirklich möchte.
Ja, es ist ja das Blöde an dem Beruf, und ich kenne das auch total gut, ne, man macht irgendwie was, was man eigentlich machen will. Man ist schon privilegiert, dass man Journalist ist, dass man einen Blog macht, was es auch immer ist, was man so macht. Und dann gefällt einem das nicht so richtig. Weil es natürlich da auch Sachen gibt, die irgendwie nicht so passend sind. Und dann denkt man sich, jetzt sei doch mal dankbarer. Jetzt ist ja nicht so schlimm, andere müssen den ganzen Tag auf dem Bau arbeiten oder was auch immer. So war das bei mir immer.
Der Gedanke ist ja auch nicht falsch. Der Gedanke ist ja auch nicht falsch, einer gewissen Dankbarkeit dafür, dass man die Sachen machen kann, die man macht. Ja, das ist eine Haltung, die man... Die schon schön ist, ja, dass man sagt, ja, ich bin dankbar dafür, zum Beispiel, dass ich morgens in mein Büro gehen kann und mich darauf freue. Wie viele Menschen gibt es, die sich nicht im Geringsten darauf freuen, in ihr Büro zu gehen? Ich freue mich jeden Morgen wieder darüber, dass ich dahin gehen kann. Und ich habe in meinen Zeitungsjahren, die ja nun auch schon eine Weile her sind, also ich mache ja schon seit 20 Jahren, was anderes. Ich habe in den Zeitungsjahren damals viele Leute erlebt, die verdammt viel gejammert haben den ganzen Tag, ja, sich beklagt haben, was sie jetzt schon wieder machen müssen, was der Chefredakteur gerade gesagt hat und, und. Das waren aber die goldenen Jahre des Zeitungswesens. Ja. Mhm. Niemals später konnte man so frei, so unbehelligt, so nicht bedrängt arbeiten. Halbwegs ordentlich bezahlt, auch kein Vergleich zu heute. Und viele Menschen, die ich kenne, haben diese goldenen Jahre des Zeitungswesens mit Jammern verbracht. Und das ist natürlich keine gute Haltung. Die tut einem selber auch nicht gut. Wenn man sagt, ich finde es scheiße hier, dann sollte man sich was anderes überlegen.
Ja.
Also dann sollte man die so konsequent auch sein und sich nicht dahinter verstecken und immer sagen, es geht aber nicht anders. Es geht schon anders, wenn man es wirklich will, glaube ich. Oft. Nicht bei jedem, aber es geht schon.
Und jetzt bist du ja wie lange? Über 20 Jahre selbstständig. Gab es irgendwann eine Situation, die die Angst, die du davor hattest, das zu tun, bestätigt hätte? Kompliziert gestellte Frage.
Ja, aber ich verstehe sie trotzdem.
Sehr gut.
Die Angst bleibt einem, ja. Die Angst geht ja nicht weg. Also Angst hat man trotzdem. Man geht nur anders mit ihr um. Also die Angst, die schüttet man nicht weg und man wird kein anderer Mensch, sondern man lernt nur mit der Angst anders umzugehen. Natürlich habe ich jeden Tag, gerade jetzt in diesen Zeiten, Zukunftsangst und denke, das hat jeder Selbstständige. Das ist so ziemlich normal. Man lernt nur, die ein bisschen einzuordnen und zu sagen, ja, das ist eine Sache, die kennst du gut, ein alter Freund, ja, oder ein alter Feind. Aber das gehört zu dir, dass du Angst hast und du weißt, woher sie kommt und du weißt aber auch, damit umzugehen. Du weißt, dass du es noch immer geschafft hast. Du weißt, dass du eine Begabung hast, die nicht einfach verschwindet. Du weißt, wie du es machen musst, dass du nicht blockierst, dass du nicht morgens vor deinem Bildschirm sitzt und vor lauter Panik nichts da reinschreiben kannst. Mit all diesen Dingen hast du ein bisschen gelernt, umzugehen. Das ist das, worauf es ankommt. Es kommt nicht darauf an, zu denken, ich bringe die Angst zum Verschwinden. Das ist nicht so, sondern du lernst sie einzuordnen.
Ich habe ganz viele Menschen getroffen hier für den Podcast, die im weitesten Sinne etwas Kreatives machen. Und was ich irgendwann festgestellt habe, ist so, dass die Existenzangst, ganz am Anfang hat man die, weil man irgendwie noch nicht davon leben kann. Man will irgendwie mit seiner Kunst eine Existenz aufbauen und hat also deswegen eine Angst. Und dann irgendwann, wenn man es dann kann, hat man die Existenzangst, es wieder zu verlieren. Also das heißt, wenn man dann irgendwie davon leben kann, bleibt's. Und das fand ich irgendwie, dachte ich, das ist ja interessant, dass das gar nicht, wie du schon sagtest, es geht gar nicht weg. Es ist einfach der Freund, es ist der Feind, es bleibt einfach.
Naja, es ist ja was, was du mit sehr fragilen Mitteln irgendwie selbst geschaffen hast. Diese Existenz hast du dir selber irgendwie hingestellt mit dem bisschen künstlerischer Fähigkeit, die du so hast, ja. Und viele Künstler haben nicht unbedingt rasendes Vertrauen in das, was sie künstlerisch so können. Mhm. Weiß ich nicht, das ist ein bisschen unterschiedlich, vielleicht sogar bei den einzelnen Künsten. Ich kenne Maler zum Beispiel, die ihre eigene Arbeit schon ganz toll finden. Also wo ich einen Malerfreund, der immer sagt, komme ich in sein Atelier, dann sagt er, guck mal, was habe ich heute gemacht? Ist schön, oder? Ist doch schön. Also der hat ein großes Vertrauen in das, was er da so macht, mhm. Aber das ist bei mir zum Beispiel anders. Also ich sehe oft das, was ich geschrieben habe und denke, ach Mann, das hätte man echt besser machen können oder so. Es ist grundsätzlich eine fragile Angelegenheit, zumal wenn man aus einem Milieu kommt, in dem das sozusagen nicht so viel gilt, ja, in dem eher was Handfestes was gilt, so, wo jemand, der vor einer Schreibmaschine sitzt oder heute in einem Bildschirm, das ist doch eigentlich keine Arbeit. Mhm. Und viele Menschen stellen sich ja auch einen Autor als jemand vor, der seine Einfälle hat, grundsätzlich, wenn er halt die erste Flasche Wein so ausgetrunken hat. Und dass das eine sehr disziplinierte und sehr auch an einen Zeitrahmen orientierte Arbeit ist, das wissen ja viele Leute nicht. Mein Orthopäde hat mich vor vielen Jahren mal gefragt, sagen Sie mal, arbeiten Sie eigentlich jeden Tag? Und habe ich gesagt, was glauben Sie, womit ich Ihre Rechnung hier bezahle? Das kann man nur, wenn man jeden Tag arbeitet. Auch nicht anders. Nee, der dachte, man arbeitet, wenn man Einfälle hat. Und ich habe ihm gesagt, man hat nur Einfälle, wenn man arbeitet. Also dir fällt ja nur was ein, wenn du dich hinsetzt und nachdenkst und was ausprobierst und was schreibst. Also nur dann kommen Einfälle. Die kommen nicht, wie das immer so heißt, unter der Dusche oder beim Spazierengehen oder beim Waldlauf. Nein. Ja, manchmal auch, aber nicht grundsätzlich.
Würdest du mir mal so erzählen, wie dein Arbeitsalltag so abläuft? Also jetzt sehe ich dich ja gerade in deinem Arbeitszimmer, ganz klassisch, mit ganz, ganz vielen Büchern hinter dir, wie sich das gehört für ein Zoom-Meeting. wie kann ich mir das vorstellen? Du bist ja, es gibt ja den Unterschied, ob du zu Hause bist oder ob du unterwegs bist, aber nehmen wir vielleicht einfach mal dieses du bist zu Hause an, weil du doch mehr zu Hause bist als unterwegs.
Ja, also wenn ich, es unterscheidet sich gar nicht so sehr, weil ich stehe relativ früh auf, also nicht erst um 9 oder so, sondern wirklich so um 6:30 oder 7, mache morgens ein bisschen Sport, irgendwie bewege mich ein bisschen, je nachdem, gehe in Zeiten, wo nicht Corona herrscht, in ein Café und frühstücke dort, lese ein bisschen Zeitung und bin spätestens um 8:30 in meinem Büro.
Wieso? Oder wenn ich bitte? Wieso liest du oder frühstückst du in einem Café und nicht zu Hause?
Wenn ich morgens noch mal ein paar Leute sehe, das ist ganz schön irgendwie. Damit ich noch mal ein bisschen rauskomme. Bin ja den Rest des Tages dann oft allein und da sieht man noch mal jemanden.
Und wieso nicht die Familie? Also warum nicht mit deiner Frau? Und
auch das lenkt mich dann zu sehr ab irgendwie. Dann wird schon wieder gefragt, was machen wir morgen oder wann fahren wir aufs Land oder so. Und das sind so Erörterungen, die mich am Morgen zu sehr ablenken. Ich bin doch dann schon sehr bei dem, was ich machen will. Also,
das heißt, du entziehst dich früh schon relativ, also den alltäglichen hausmännischen Planungssachen versuchst gleich so diesen Zustand zwischen so Traum, Kopf so beizubehalten, ohne zu sehr in Gartenarbeit-Diskussionen zu kommen?
Also morgens bin ich dafür nicht irgendwie groß zu haben. Das ist nicht gut. Ich bin nicht der Typ, der irgendwie nichts macht zu Hause.
Nee, das verstehe ich. Aber ich meine diesen...
Ich kaufe viel ein, ich räume die mit Freude die Geschirrspülmaschine außen ein, das sind alles Sachen, die mache ich, aber abends und nachmittags vielleicht, aber nicht morgens. Morgens muss ich ein bisschen bei dem bleiben, was ich an dem Tag machen will. Und das mache ich dann auch vormittags, wenn ich im Büro bin, so schreiben tue ich so bis 1 Uhr ungefähr. Danach dann muss ich aus dem Hotel raus sowieso. Oder ich kriege Hunger oder was weiß ich. Also dann ist auch irgendwie die Zeit zum Schreiben ist dann irgendwie vorbei. Also schreiben tue ich nur vormittags und das sind wirklich, sagen wir mal, 4, 4,5 Stunden, wo ich konzentriert mit meiner Arbeit beschäftigt bin. Nachmittags mache ich andere Sachen, die weiß ich nicht. Da treffe ich vielleicht jemanden, Interviews, da schreibe ich Briefe oder Mails oder telefoniere mit Leuten, solche Sachen.
Das heißt, du trennst aber schon wirklich sehr, also es hört sich an zwischen so vormittags kreativ sein und nachmittags organisieren, Privatleben, ja. Was auch immer. Mhm.
Ja, so ist das auch. Ja. Das ist so.
Wie hast du das festgestellt, dass das so gut für dich ist? Also wie?
Ja, das ist gut für mich, weil ich morgens mein Gehirn auf Hochtouren läuft. Also das ist dann funktioniert das am besten. Da bin ich nicht so leicht abzulenken. Da bin ich auch nicht müde, bin ich wach. Da kann ich das einfach am besten. Und das muss man wissen, wann man das am besten kann. Es gibt Leute, die können nachts am besten schreiben. Mhm. Die schreiben eben nachts. Aber ich nicht. Habe ich festgestellt. Ich habe früher auch immer versucht, nachts zu schreiben. Das ist unmöglich. Da habe ich auch keine Lust. Habe ich einfach keine Lust. Nachts.
Einfach keinen Bock. Hey. Wie lange schreibst du jetzt Kolumnen? Wie viele Jahre?
Also wenn man meine eigene Kolumne mal rechnet, die im Magazin der Süddeutschen erscheint jeden Freitag, dann sind das jetzt 30 Jahre. Also ich habe, das Magazin ist 1990 gegründet worden und so ziemlich in den ersten Ausgaben schon habe ich angefangen, Kolumnen zu schreiben.
Wenn ich jetzt dir sagen würde, du, ich möchte jetzt anfangen, eine Kolumne zu schreiben. Ich weiß, du bist kein Ratgeber und gibst nicht so gerne Rat, aber was würdest du mir empfehlen? Vielleicht eins oder mal drei Sachen, wo du sagen würdest, die würdest du mir empfehlen?
Da würde ich als erstes sagen, mach erstmal was anderes. Ja? Also, weil Kolumne schreiben, das ist kein Beruf in dem Sinne, dass man sagt, ich mache das jetzt.
Nicht beruflich, sondern ich sage einfach, ich will, also wir haben das immer wieder bei Mitvergnügen, haben wir immer wieder Autorinnen, junge Autoren, die sagen, ich möchte gerne eine Kolumne schreiben.
Ja, okay, aber da muss man sich erstmal im Schreiben üben. Und da muss man viele verschiedene Dinge geschrieben haben. Da muss man seine eigene Sprache gefunden haben, seinen eigenen Ton, seinen eigenen Rhythmus. Man muss etwas Charakteristisches gefunden haben, was dich wirklich ausmacht. Ja, denn ein Kolumnist muss einen erkennbaren, nicht so leicht imitierbaren Ton haben. Eine gute Kolumne ist wie ein Song, ja, die hat einen bestimmten Rhythmus, hat einen bestimmten Sound. Das ist etwas, was nicht einfach jemand anders auch kann. Ja, sondern das muss man erstmal finden. Ja, das ist nichts, was einem zufällt, sondern dazu muss man sich ausprobiert haben auf verschiedenen Feldern, muss man auch andere Dinge geschrieben haben, man muss ein bisschen experimentieren und man muss Erfahrungen sammeln. Das ist sehr, sehr wichtig. Bevor ich zum ersten Mal eine Kolumne geschrieben habe, habe ich ja ganz lange Zeit ganz andere Dinge gemacht. Also das ist das wäre mein Punkt zu sagen, man wird nicht einfach Kolumnist, wie man, weiß ich nicht, irgendwas anderes wird, Fliesenleger oder so. Das ist was man nicht von heute auf morgen so machen kann.
Fiel dir das schwer, dein Blick zu ändern, also diesen Reporterblick auf die Welt nach außen zu Kolumnisten.
Dass der Blick so unterschiedlich ist, der Blick ist eigentlich der gleiche. Viele Kolumnen von mir, gerade am Anfang, die ich geschrieben habe über die Familie, über das Familienleben, sind ja mit einem Reporterblick eigentlich geschrieben. Also aus einer Beobachtungshaltung heraus. Mhm. Was einschließt, auch sich selbst zu beobachten, auch zu schauen, wie gehe ich eigentlich damit um, was mache ich eigentlich. Ja? Das ist der Reporterblick, der ist da auch durchaus drin. Da kommen noch natürlich im Laufe der Zeit noch ein paar andere Sachen dazu. Aber es ist auch mit einer gewissen, die Grundeigenschaft des Reporters ist ja Neugierde. Mhm. Der will was wissen. Und der will es wirklich wissen. Der will nicht nur irgendwie mal schnell irgendwie so, sondern der will wirklich wissen, warum und wieso und wie kann man das erklären. Und diese Neugierde, die ist mir irgendwie, das ist schon eine Eigenschaft von mir, die gehört einfach irgendwie dazu. Ja. Ich nehme manchmal ein Buch in die Hand zu einem Thema, wo ich dachte, also, wieso soll mich das jetzt, und plötzlich packt mich das irgendwie. Als in dieser Corona-Zeit habe ich ganz viel so naturkundliche Bücher gelesen. Mhm. Ich Bücher über Käfer und Schmetterlinge gelesen und bin allein im Wald spazieren gegangen an so einem kleinen Bach entlang und habe diesen Bach verfolgt irgendwie und geschaut, was da so passiert und die Biber gesehen und habe gedacht, verdammt nochmal, das ist ja interessant. Das wäre auch was ich eigentlich im Leben auch gern gemacht hätte. Vielleicht Förster zu sein oder so, ja.
Aber als Journalist, als Kolumnist, Journalist kannst du es ja im Grunde sein, ein bisschen so, zumindest für ein paar Tage.
Ja, natürlich, das ist natürlich toll. Das fließt natürlich auch in die Arbeit ein. Natürlich habe ich auch gleich darüber dann was geschrieben. Das ist in der Kolumne natürlich auch gleich vorgekommen.
Du hast in deiner Kolumne, also gerade beim Erziehungsratgeber und auch später hast du ja, deine Familie spielt immer wieder eine Rolle. Deine Frau hieß dann Paola, glaube ich, ne, war das?
Ja.
Und dein Sohn hieß Luis, genau. Also der, aber nicht der echte sozusagen, sondern der Kolumnen-Luis. Ich habe in deinem Podcast, hast du eine Kolumne vorgelesen, hast du deiner Frau eine Kolumne vorgelesen, da ging es um den Besuch eines Kinos. Und in der Situation kommen beide so okayisch gut weg und man merkte aber auch direkt, dass Ursula das überhaupt nicht, also es so richtig super fand sie das nicht. Und ich habe mich gefragt, als ich das gehört habe, wie das früher war, also wie du befreit schreiben konntest, dass eben nicht die eigene Familie sagt, boah, ey Vater oder Ehemann, das bleibt jetzt, wieso, jetzt denken ja wieder die Leute, ich wäre zickig oder ich wäre so oder ich wäre so und ich bin das und so ist es gar nicht und verrat doch nicht unsere Geheimnisse. Das ist ja, aber du musst ja auch schreiben dürfen und nicht so eine, das gibt bestimmt zu Hause Ärgerschere zu haben.
Ja, ich meine, es gehört zu den Experimenten dieser Corona-Zeit, gehört ja, dass ich mit meiner Frau zusammen einen Podcast angefangen habe. Wir haben das einfach mal probiert. Wenn man keine Lesungen hat, keine Auftritte, meine Frau ist Musikerin,
ja.
Sängerin, keine Konzerte. Also wenn man alles nicht hat, habe ich gesagt, dann setzen wir uns halt zusammen im Studio und reden über all das. Und sie macht Musik und ich lese was. Ja. Und so ist dieser Podcast entstanden, den wir da jetzt machen. Und da habe ich eben, ja, weil ich da immer was lese und da habe ich in einer Folge diese Kinokolumne vorgelesen, nicht wissend, dass sie nun ausgerechnet diesen Text überhaupt nicht mochte. Und das war aber total spannend, weil das ist dieser Podcast ist eine sehr offene Geschichte. Also wir reden da sehr, sehr offen und haben dann plötzlich waren wir in so einer Diskussion darüber, dass sie diese Geschichte, die ich damals geschrieben hatte und auf die sie natürlich angesprochen worden ist, obwohl sie nicht Paola heißt, aber so war das dann für sie auch manchmal ein bisschen unangenehm. Und darüber haben wir dann diskutiert, auch in dieser Folge. Und da sind wir natürlich zurückgekommen in die Zeit, in der ich das gemacht habe, in den 90er Jahren, wo viele dieser Anfang der 2000, 2001, 2002, wo ich diese Sachen gemacht habe und wo man natürlich sagen muss, das hätte ich nicht machen können, wenn meine Familie das nicht gemocht hätte, also wenn die das blöd gefunden hätten. Also meine Frau grundsätzlich mochte sie das immer und dann mag es auch heute noch sehr und hat wahnsinnig viel Spaß daran. Einzelne Folgen waren dann eben oft nicht so. Ich konnte das damals nur machen, weil ich hab das niemandem gezeigt. Ich habe das nicht der Familie vorgelegt zum Genehmigen oder so. Ich habe das geschrieben und die haben das dann oft auch der Zeitung erst entnommen. Schon gewagt.
Würde ich auch sagen.
Schon gewagt, aber es ging ja nur mit diesem grundsätzlichen Einverständnis. Damit ging es, und das muss ich meiner Familie wirklich hoch anrechnen, dass sie das mitgemacht hat, sehr, sehr hoch anrechnen. Und es ging wahrscheinlich auch nur mit einem gewissen Desinteresse der Kinder, also insbesondere von unserem jüngeren Sohn David, der in vielen so ein bisschen den Luis so, das ist er nicht. Aber er hat natürlich schon ein bisschen Pate gestanden dafür und den hat das nicht interessiert, also der hat das nie gelesen. Das ist an ihm vorbeigegangen. Erst als er 12 wurde ungefähr, passierte es dann doch häufiger, dass er in die Schule kam und jemand sagte zu ihm, das ist ja lustig, was der Vater geschrieben hat über dich, und er wusste das überhaupt nicht, weil er es nicht gelesen hatte. Und da habe ich aufgehört. Und da habe ich aufgehört mit der Das Beste aus meinem Leben, so hieß diese Kolumne damals und wir haben die dann anders genannt und die hat eine andere Form bekommen. Ich habe das dann aufgehört, weil ich das nicht wollte. Ich wollte nicht, dass er identifiziert wird damit und ich wollte es schon gar nicht, dass es in so einer Zeit wie der beginnenden Pubertät ist mit 12, also wo man ja sehr viel verletzlicher ist und wo das alles anders ist. Für einen Dreijährigen spielt das keine Rolle, ob er da in der Kolumne von seinem Vater vorkommt. Für einen Zwölfjährigen ist das was ganz anderes und deswegen habe ich dann damit auch aufgehört.
Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch zwei weitere Supporter vom Hotel Matze vorstellen. Der erste Supporter, ich freue mich sehr, ist ein ganz, ganz neuer Supporter hier im Hotel Matze. Und wenn ihr euch Fotos von mir, ich würde mal sagen, aus den letzten 7 Jahren anschauen werdet, dann werdet ihr feststellen, dass es eine Marke gibt, die ich immer, immer, immer wieder trage. Und zwar ist das Closed. Im Sommer die Genos. Durchgängig natürlich die Hemden, die Basic-Shirts, die Poloshirts, die gestreiften Pullover und jetzt, ich habe mich sehr, sehr gefreut, warmes Wetter. Ich konnte endlich wieder meine Lieblings-Sommerjacke aus der Work Collection anziehen, die ich wirklich, man kann es auch auf Fotos sehen, ständig trage. Und ich bin auch sehr, sehr viel mehr von Closed angetan, nachdem ich die Leute dahinter kennenlernen durfte. Denn Closed ist nicht nur irgendeine Marke in der Fußgängerzone, sondern ein Familienunternehmen, das auch nach fast 40 Jahren seinen Wurzeln treu geblieben ist. Und diese Wurzeln liegen im traditionellen Handwerk. Ohne ihre hohen Ansprüche an Qualität zu vernachlässigen, setzt Closed derzeit alles daran, noch nachhaltiger zu werden. Aber Nachhaltigkeit war bei Closed schon immer ein ganz, ganz großes Thema, schon lange bevor es ein Modewort oder zum Trend wurde. Denn viele Prozesse in der Herstellung laufen schon seit den frühen 80er Jahren umweltfreundlich ab. Wie zum Beispiel auch die Herstellung der umweltfreundlichen Denimlinie A Better Blue. Bei der Produktion werden dank innovativer Färbe- und Waschverfahren 50% weniger Wasser, 25% weniger Energie und 65% weniger Chemikalien verbraucht. Dabei werden recycelte Baumwolle und recyceltes Elastan genutzt für nachhaltige Jeans von Anfang bis zum Ende. Wenn ihr jetzt auch neugierig geworden seid, dann schaut einfach auf closed.com/about vorbei und erfahrt mehr über meine Lieblingsklamottenmarke. Vielen herzlichen Dank an Closed. Mein zweiter Supporter ist Audi. Nicht nur wir bei Mitvergnügen haben die Folgen der Einschränkungen durch Corona zu spüren bekommen. Auch viele, viele kleine und mittelständische Unternehmen waren in den letzten Wochen sehr betroffen davon. Und darüber, wie man lokale Unternehmen, Cafés und Läden unterstützen kann, haben nicht nur wir uns Gedanken gemacht, sondern auch Audi. Und die haben das Projekt Audi Together als Zeichen für persönlichen Zusammenhalt während der Corona-Zeit ins Leben gerufen. Zusammen mit OMR, Europas größter Wissens- und Inspirationsplattform für die digitale Marketing-Szene, entstand die Videoreihe Go Digital. Und hier erklärt der Gründer von OMR und ein Kumpel von mir, Philipp Westermeier, wie ihr am besten euer Business online bringt. Und Philipp weiß es wirklich, er war auch schon hier zu Gast im Hotel Matze. Audi und OMR wollen zusammen Unternehmen dabei helfen, die Herausforderungen der Digitalisierung zu meistern, also Geschäftsmodelle zu digitalisieren und auf den großen Plattformen wie Instagram, Facebook und so weiter Reichweite aufzubauen. Und das Beste ist, Go Digital ist ein kostenloser Crashkurs. In 15 Videos lernt ihr, wie ihr eure Produkte oder Dienstleistungen digital erlebbar machen könnt und an eure Kunden bringt. Dabei geht es zum Beispiel darum, wie ihr euren Online-Shop aufsetzt, wie ihr einen Podcast produziert oder Instagram, TikTok, Twitch, Facebook und so weiter richtig für euer Geschäft nutzen könnt. Das Ganze findet ihr auf dem OMR-YouTube-Kanal. Ich packe den Link natürlich in die Shownotes. Also wenn ihr selbst vor Herausforderungen der Digitalisierung steht oder einfach ein bisschen was dazulernen wollt oder jemanden in eurer Familie, im Freundeskreis oder Umfeld kennt, der dieses Thema habt, dann einfach weitersagen und am besten gleich loslegen mit Go Digital auf dem OMR-YouTube-Kanal. Vielen herzlichen Dank an Audi, OMR und an Closed. Und nun zurück zu Axel Hacke.
Du hast das auch in dem Buch mit Giovanni Di Lorenzo hast du auch geschrieben, dass du früher cholerische Seiten hattest und die aber in den Griff bekommen hast. Was hat dir geholfen, das hinzubekommen? Also dich da so, du wirkst ja sehr, du pustest die Backen weit auf. Du schreist mich jetzt an, ne? Aber du scheinst ja jetzt, scheinst ja ein sehr, sehr ausgeglichener Typ zu sein.
Ja, bin ich nicht immer. Ich bin natürlich nicht immer so, wie ich jetzt hier sitze, aber ich bin schon etwas ausgeglichener, als ich, sagen wir mal, mit 30 oder 35 war. Das wäre ja auch, also, wenn man das nicht geschafft hätte, dann wäre das ein bisschen komisch. Also die
Na, du hast ja so ein bisschen, also dieses, also was ich interessant finde, du hast so ein paar Sachen, dieses, die Schüchternheit oder das mit deinem, diese Verbindung zu deinem Papa, und auch das, wenn du sagst, so, oder wenn ich sage, cholerisch, und das scheint ja irgendwie so da gewesen zu sein und jetzt irgendwie nicht mehr so richtig. Und ich frage mich so, was hat er da gemacht? Wie hat er das hingekriegt?
Ja, gut, also ich meine, wozu macht jemand eine Psychoanalyse, eine Psychotherapie? Das macht er natürlich auch, um ein bisschen aus vollkommen ungesteuerten Verhaltensweisen herauszufinden. Ja, cholerisch sein heißt ja, dass man sozusagen nicht selber handelt, sondern es handelt aus dir. Ja, das ist ja keine kontrollierte Verhaltensweise, sondern das ist ein ungesteuerter Anfall. Und da gibt es doch irgendwann mal so den Punkt, wo man sagt, wenn man sich da so ein bisschen anschaut und einem das auch der Spiegel mal vorgehalten wird, dass man irgendwann sagt, so möchte ich doch nicht sein. Also das möchte ich nicht sein, dieser schreiende, rotgesichtige Mensch da, der so ungesunde Sachen macht. Also, und wenn man so nicht sein möchte, dann muss man doch aber auch bitte alles tun dafür, dass man so nicht ist. Und darum geht es doch eigentlich ein bisschen. Es geht darum, dass man Kontrolle über die eigenen Verhaltensweisen gewinnt. Mein Vater und mein Großvater, die waren beide sehr cholerische Menschen. Und irgendwie hat es ihnen nicht gut getan. Es hat ihnen nicht gut getan. Sind beide so frühen Herztod gestorben, relativ frühen Herztod, möchte ich nicht. Da habe ich mir gedacht, ich versuche es anders.
Und wie hast du es gemacht? Also außerhalb der Psychoanalyse, also das bleibt ja auch, ne? Du hast es auch irgendwo geschrieben, dass es irgendwie um so ein tägliches oder so ein immer wieder Reflektieren geht. Hast du da eine Praxis, die du immer wieder machst? Also meditierst du?
Ich weiß, ja, meditieren ist zum Beispiel gut. Das ist aber nichts, worüber ich große Ratschläge zu verbreiten hätte oder wo ich Tipps geben könnte oder so, weil ich glaube, das ist wirklich etwas, was man ein bisschen bei sich und für sich behalten sollte. Aber eine tägliche Meditationspraxis ist schon was ich also da würde ich zuraten.
Die stoischen Philosophen tauchen immer mal bei dir auf.
Die gefallen mir halt, weil sie sagen, also wir reden von Marc Aurel, wir reden von Seneca, wir reden von Epiktet, weil sie sagen, konzentrier deine Kraft im Leben auf die Dinge, die du beeinflussen kannst, die deinem Einfluss, deinem Willen unterliegen. Und lass die Dinge beiseite, auf die du sowieso keinen Einfluss hast. Damit musst du dich im Grunde nicht beschäftigen. Du kannst nur das gestalten, was deiner Gestaltungskraft wirklich unterliegt. Und du musst das unterscheiden lernen. Du musst unterscheiden lernen, was ist das, was ich beeinflussen kann und was ich nicht beeinflussen kann. Und das ist ja der, wenn man so will, der zentrale Grundsatz der stoischen Philosophie. Da finde ich, lernt man seine Energien auch ein bisschen besser einzuteilen und ein bisschen besser zu nutzen. Ja, wenn man sagt, damit befasse ich mich und damit befasse ich mich nicht. Das hilft einem in der Corona-Zeit übrigens ganz gut, ja. Dass man sagt, ja, ich muss mich jetzt hier nicht hinsetzen und darüber klagen, dass es Corona gibt und derzeit nachtrauern, als es das nicht gab und jammern, wie schön es wäre, wenn wir dieses Virus nicht hätten. Wir haben es nun mal und es ist da. Und also setze ich mich damit auseinander.
Wenn man das so lang macht, das ist ja ein Durchhaltevermögen, was man, also was unglaublich ist. Also über 30 Jahre schreiben, an einer Kolumne jede Woche das abzuliefern. Es gibt auch dein kolumnistisches Manifest, habe ich das richtig ausgesprochen?
Ja, ja, kolumnistisches Manifest, ja. Und das kolumnistische Manifest. Das ist ja viel dicker als das kommunistische Manifest. Es hat mehr als 600 Seiten.
Ja, und fast 1001 Kolumnen zusammen.
Eine Leserin schrieb mir neulich, die ist Ethiklehrerin an einem Gymnasium. Und in einem Gymnasium haben sie ein Buch von mir behandelt, nämlich dieses Buch über den Anstand in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wir miteinander umgehen. Da hat ein Schüler ein Referat über dieses Anstandsbuch gehalten. Und da hatte auch einen Lebenslauf von mir dabei, den hat er aber seinem Banknachbarn gegeben. Der sollte den vortragen, weil damit nochmal eine andere Stimme irgendwie ins Spiel kommt. War sozusagen ein dramaturgischer Kniff dieses Schülers. Und der andere hatte nun von mir noch nie gehört. Das kann man ihm ja auch nicht weiter vorwerfen oder ein bisschen. Und der hat dann vorgelesen, Axel Hacke lebt als freischaffender Kommunist in München. Das hat mich sehr gefallen.
Das, ja.
Weil du kannst natürlich in München als freischaffender Kommunist kannst du definitiv keine Familie ernähren.
Würde ich auch sagen, wird schwierig.
Ich wollte was anderes fragen. Ich weiß auch nicht mehr was.
Ich wollte fragen.
Der Kolumne, ja, wieso das so lange geht.
Nee, was das Tolle ist, etwas so lang zu machen, also was das auch, es gibt ja, und auch da, wie ich erst schon gesagt habe, es gibt immer wieder Leute, die auch bei uns anfragen und sagen, kann ich eine Kolumne schreiben? Und dann schreiben die so mal so 3-4 Mal oder auch 10 Mal oder 15 Mal und dann hören die dann so auf, weil es dann irgendwie was anderes dazwischen kommt oder was auch immer. Und ich mache jetzt zum Beispiel den Podcast, den mache ich jetzt seit 3,5 Jahren. Und wenn ich jetzt mir vorstelle, dass ich das jetzt noch 25 Jahre mache, dann denke ich so, ach, eigentlich eine schöne Vorstellung. Aber was ist bei dir so auf diesem Weg, bei diesem Dranbleiben, was hast du gelernt, was du sonst wahrscheinlich nicht gelernt hättest?
Also, man lernt natürlich, dass nur was sich verändert, bleibt. Also, die Kolumne ist ja nicht, ich schreibe die seit 30 Jahren, aber sie ist nicht 30 Jahre so geblieben, wie sie mal war. Sie hat sich gewandelt, sie hat sich verändert und das tut sie immer noch. Sie hat begonnen als eine Familienkolumne über das Alltagsleben einer kleinen Familie. Und das Thema war für mich irgendwann durch, also so wie jedes Thema irgendwann durch ist. Das hatte für mich keinen Reiz mehr. Das hat mich gelangweilt und so. Und da habe ich gemerkt, ich muss was ändern. Und dann haben wir die Kolumne eben anders gemacht. Wir haben sie genannt, das Beste aus aller Welt. Und da schreibt der Autor eben nicht mehr über seine kleine Familie, sondern er schaut in die Welt hinaus und sucht sich in der Welt da draußen ein Thema, ein besonderes Thema. Ein Thema, das noch niemandem aufgefallen ist. Ganz kleine, unbedeutende Sache. Aber diese unbedeutende Sache muss er jetzt, die muss er wichtig machen. Die muss er, da muss er was Zentrales daran finden, ja. Und da auf diesem Umweg muss er zu einem wichtigen Punkt unseres täglichen Lebens kommen, ja. Also wenn er zum Beispiel den Weltrekordler im Hamburgeressen in einer amerikanischen Stadt entdeckt, ja, was ist das eigentlich für ein Mensch und was bedeutet das, so viele Hamburger zu essen? Was bedeutet Gewohnheit überhaupt für unser Leben? Und. So entwickelt sich sowas gedanklich vielleicht. Und so ist dann diese Kolumne entstanden, die sich total unterscheidet von der vorher. Die hat nur noch den Autor gemeinsam und ein Partikel im Namen, das Beste. Und das ist dann eigentlich alles. Und auch das Beste aus aller Welt verändert sich permanent. War am Anfang wirklich so eine Nebenbei-Kolumne, ein Übrigens, ein Entdecken von Nebensächlichkeiten, ein Spintisieren oder sowas. Und dann hat sich die Welt verändert und dann hat sich auch die Kolumne verändert. Donald Trump ist amerikanischer Präsident geworden. Plötzlich habe ich angefangen, sehr viel über Politik zu schreiben. Ich habe über dieses Phänomen Donald Trump sehr viel geschrieben. Die Kolumne ist politisch geworden. Sie hat sehr häufig politische Themen zum Gegenstand. Und sie hat zum Beispiel im Moment ausschließlich Corona zum Gegenstand. Ich schreibe ausschließlich über Themen, die mit dieser Epidemie zu tun haben.
Weil sie dich gerade beschäftigen, weil es dein Blick gerade ist.
Am meisten beschäftigt. Ich schreibe grundsätzlich über das, was mich am meisten beschäftigt und stelle dabei fest, dass es meistens auch das ist, was andere Leute sehr beschäftigt. Das ist so eine Beobachtung dabei. Und ich denke, in dieser Zeit muss das das Thema sein. Da kann man nicht über irgendwelchen Pille-Palle-Kleinkram schreiben, der damit nichts zu tun hat, sondern das ist das, was in den Köpfen und Herzen der Menschen ist. Und darum muss es auch in der Kolumne gehen. So eine Kolumne ist ja auch ein Gewohnheitsding, nicht nur für den Autor. Also ich wüsste schon gar nicht mehr, wie mein Leben ohne Kolumne eigentlich aussehen soll. Ich weiß nicht, wie das ist. Ich kann mir das Leben nicht mehr vorstellen, ohne eine Kolumne zu schreiben. Wenn ich das nicht mehr machen soll, dann mache ich das wahrscheinlich trotzdem. Einfach nur so, weil ich so gewöhnt bin. Aber es ist ja auch ein Punkt für die Leser, so ein bisschen so ein Orientierungspunkt, ja. Sie wissen, der Typ, der ist immer da. Der schreibt vielleicht manchmal auch einen Blödsinn, was ich nicht so mag oder was mich nicht interessiert, aber der ist da, ja. Und der macht auch keinen Urlaub. Also das gibt's nicht, dass die Kolumne irgendwie wegen Urlaub ausfällt oder so. Die gibt's 52 Mal im Jahr. Da muss man sich drauf verlassen können. Es muss ein paar Dinge im Leben geben, auf die man sich verlassen kann. Das möchte ich. Und ich möchte, dass meine Kolumne dazugehört. Möchte, dass das etwas ist, wo die Leute sagen können, ja, okay, ich habe dieses Magazin 2 Monate nicht mehr gelesen, jetzt lese ich es mal wieder, der ist ja immer noch da, genau. Kann man sich darauf verlassen. Man kann sagen, ich lese den auch eine ganze Weile nicht, aber wenn ich wieder denke, jetzt könnte man ihn mal wieder lesen, dann ist er eben immer noch da. Ja, das ist so, das finde ich wichtig.
In Wozu wir da sind, da schreibst du oder lässt sagen, dass es nicht darum gehen sollte, dass man sein eigenes Glück findet, sondern dass es darum geht, seinen eigenen, den Sinn des Lebens zu finden. Und was ist, habe ich das so richtig? Du guckst mich gerade so an, als wäre das falsch.
Ja, es geht eben nicht darum, den Sinn des Lebens zu finden. Weil das setzt ja voraus, dass er irgendwo ist und dass man ihn nur finden muss oder dass er einem gebracht wird oder einem serviert wird. Und der Walter Wehmuth, die Hauptfigur des Buches, sagt ja, das ist es nicht, sondern man muss den Sinn des Lebens ja schaffen für sich selbst.
So rum, ja.
Du bist der Autor deines Lebens. Du bist derjenige, der diesen Sinn kreieren muss, ja. Du bist derjenige, der dem eigenen, irgendwie unverwechselbaren und einmaligen Leben einen Sinn geben muss. Der wird dir nicht serviert, sondern du musst ihm den Sinn geben. Das ist auch nicht auf Walter Wehmuths Mist oder auf meinem Mist gewachsen, sondern es gibt den berühmten Psychologen Viktor Frankl, der mehrere Konzentrationslager überlebt hat und danach ein großes Buch geschrieben hat, trotzdem Ja zum Leben sagen. Und der Viktor Frankl hat eben gesagt, auch eine ganze Schule der Psychologie begründet hat, er hat eben gesagt, der Mensch kann nicht leben, ohne einen Sinn in seinem Leben zu haben. Und diesen Sinn muss er selbst schaffen. Und das ist eine Alternative zu der großen Glückssuche unserer Zeit, wo immer davon die Rede ist, wie kann ich glücklich sein, wie kann ich mein Glück finden, wie kann ich jeden Tag zu einem glücklichen Tag machen und so. Und ich glaube, dass es ein ziemlich guter Weg ist, unglücklich zu werden, wenn man jeden Tag nach dem Glück im Leben sucht. Nein, man muss den Sinn des Lebens schaffen. Und der würde für mich doch eher so in dem sogenannten zwischenmenschlichen Bereich liegen, also in dem Bereich, wo man mit anderen Menschen etwas zusammen macht, wo man für sie vielleicht auch da ist, ja, und das kann Menschen zufrieden machen, wenn sie das Gefühl haben, sie haben es auch geschafft, für andere Menschen da zu sein, im Leben dieser Menschen wichtig zu sein. Das ist was, was sehr viel Sinn schafft, glaube ich.
Arbeitest du jetzt weniger als früher?
Nee, ich arbeite eine ganze Menge, aber ich hab trotzdem Zeit genug noch für andere. Also ich bin ja keiner, der irgendwie hier ständig 12-Stunden-Tage abreißt und wenn Ferien sind, sind wir auch in der Familie zusammen. Mhm. Dann verreisen wir zusammen. Jetzt ist natürlich, meine Kinder werden nun allmählich groß. Die jüngste Tochter ist 15, also da muss man auch nicht mehr ständig daneben sitzen. Also im Moment habe ich gerade ein bisschen mehr Raum sogar für meine Arbeit sogar.
Ich würde langsam zum Ende kommen. Ich habe deine Zeit schon total überansprucht und habe noch so ein paar schnelle Fragen, wenn du darauf Lust hast noch.
Ja, okay. Ist immer so, am Ende von solchen Sachen kommen noch ein paar schnelle Fragen, ne?
Ja. Also bei, ja, okay. Ich bei meinen, also ich mach's so. Also ist, ich weiß nicht, ob du schon hast. Machen das viele andere auch?
Weiß ich nicht. Ich habe mit Podcasts nicht so eine Erfahrung, aber man hat das öfter so früher bei Radiosendungen gehabt, dass man am Schluss sagt, so noch jetzt was, Lieblingsfarbe, Zackel.
Lieblingsfarbe. Ja, das war meine erste Frage. Was ist deine Lieblingsfarbe?
Ja, weiß ich nicht. Als alter Fan von Eintracht Braunschweig würde ich sagen blau-gelb, aber das sind ja zwei Farben.
Na gut, dann komme ich. Welche Farbe hast du gesagt?
Blau-gelb.
Blau-gelb, okay, gut.
Trikots von Eintracht Braunschweig, der große Fußballverein, der 1967 deutscher Meister war, als ich 11 Jahre alt war.
Glückwunsch nochmal.
danke. Kannst gebrauchen.
Erste Frage. Was denken andere über dich, was vielleicht gar nicht stimmt? Du kannst auch länger beantworten. Also musst du nicht in einem Wort beantworten. Also,
ich weiß nicht, was denken andere über mich. Ich weiß auch nicht, was andere über mich denken. Also nee. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass man sich allzu viel damit beschäftigen sollte, was andere über einen denken. Das hält einen nur ab vom Wichtigen.
Was ist das Wichtige?
Eine wirkliche Antwort, oder?
Es ist okay, aber wenn du mir sagst, was das Wichtige ist, dann ist es eine sehr gute Antwort.
Das Wichtige ist, dass man selber will, die eigene Arbeit, das eigene Ding, das Wichtige ist, was man selbst über die anderen denkt. Und darauf kommt es eigentlich an.
Also das Wichtige ist, was man selber über andere denkt und nicht das, was andere über
einen. Was ich in anderen, was mich neugierig macht an anderen Menschen, was mich an anderen interessiert. Ich finde, dass Neugier auf andere Menschen etwas ist, was so, jedenfalls in den sozialen Medien und dem, was einem da heute so umgibt, so wahnsinnig verloren geht. Ja, dass man das Gefühl hat, niemand interessiert sich da eigentlich noch für andere Leute. Man interessiert sich nur dafür, ja genau, dafür, was andere Leute von einem selbst denken könnten und wie man selbst dasteht, und das scheint den meisten Leuten da am allerwichtigsten zu sein. Das, was wirklich wichtig ist, das Gerät da unter die Räder.
Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
Italienisch. Also ich versuche ja seit langem besser Italienisch zu lernen, weil ich eben oft in Italien bin, meine Frau super gut Italienisch spricht und ich da immer so ein bisschen das stotternde Anhängsel bin. Also ich versuche es einfach besser zu lernen. Es ist mühsam, weil ich so wenig Zeit dafür finde, weil ich auf Grammatik auch keine Lust habe.
Als Nachrufsschreiberkenner, was möchtest du gewesen sein?
ein anständiger Mensch möchte ich eigentlich gewesen sein. Das ist, finde ich, eigentlich am allerwichtigsten. Ein Mensch, von dem man sagt, war ein anständiger Kerl.
Ich glaube, ich muss es nochmal nachhören. Ich würde wetten, dass Giovanni Di Lorenzo die exakt gleiche Antwort gegeben hat.
Echt wahr?
Ich glaube, ja. In dem Podcast hier? Ich glaube, ja. Ich glaube, dass er auch genau ein anständiger Mensch, dass er das gesagt hat, ja, auf die Frage.
Das würde zu ihm passen. Wir sind ja gute Freunde und wir kennen uns schon sehr lange und wir haben auch ein Buch zusammengeschrieben.
Ganz tolles Buch ist das, ja.
Es passt zu ihm. Ja. Das ist auch das, was ich an ihm mag, dass er versucht, das zu sein.
Wir haben jetzt fast 2 Stunden gequatscht. Welches Buch würdest du als weiterführende Literatur für dieses Gespräch empfehlen? Und es muss kein eigenes sein, sondern wo denkst du?
Was?
Axel, bitte.
als weiterführend für dieses Gespräch. Ich weiß es nicht. Ich sag mal einfach ein Buch, was mich wahnsinnig, was ich immer wieder lese und was mir wahnsinnig gut gefällt, auch in seiner Haltung den Menschen gegenüber und in seiner Art, Menschen zu beschreiben und sie zu schildern und eine ganze Epoche damit lebendig werden zu lassen. Das ist von Friedrich Thorberg, die Tante Jolesch. Oder der Untergang des Abendlandes in Anekdoten. Der schildert so die Welt der oft jüdischen Wiener Kaffeehausliteraten in einer bestimmten Zeit, eine untergegangene Welt, eine sehr humorvolle, tolerante, heitere, witzige, geistreiche Welt. Dieses Buch kann ich nur jedem ans Herz legen. Das ist
Wie heißt der Autor?
Friedrich Thorberg. Friedrich Thorberg ist, viele kennen den schon nicht mehr, war ein zu seiner Zeit sehr bekannter Autor, Journalist und Schriftsteller und übrigens der Übersetzer von Ephraim Kishon. Den kennen vielleicht noch ein paar mehr Leute. Ephraim Kishon, zu meiner in den 60er Jahren der berühmteste Schriftsteller überhaupt war. Äußerst lustige Familiengeschichten auch, Familienkolumnen sozusagen geschrieben hat. Der hat ja in Israel gelebt, sehr viel und von dort aus auch seine Bücher und Romane geschrieben. Und Friedrich Thorberg hat sie ins Deutsche übersetzt. Und manche sagen, Friedrich Thorberg hat sie erst richtig gut gemacht durch seine Übersetzung.
Ich habe noch eine letzte Frage, und zwar habe ich eine große Plakatwand. Imagination ist gefragt am Alexanderplatz in Berlin. Und du darfst entscheiden, welcher Satz oder welches Wort von dir oder als Zitat für eine Woche für alle Berliner zu lesen sein wird. Was würdest du drauf schreiben?
Eine Plakatwand, die am Alexanderplatz.
Ganz groß, wo sonst immer nur die ganz großen werben. Und du darfst entscheiden, was drauf steht.
Ja. Dann schreib doch hin, seid neugierig aufeinander. Das finde ich eigentlich einen schönen Satz da jetzt. Mhm. Gerade in dieser Zeit, finde ich. Das fällt mir gerade so ein.
Ja, ich glaube, das ist ein guter Satz dafür, würde ich sagen, für Berlin-Alexanderplatz.
Schreib's hin.
Ich schreibe das einfach mal hin. Ja, ich schreibe das einfach mal hin. Vielen herzlichen Dank für den Satz und für das Gespräch und, für den neugierigen Blick in deinen Kolumnen, in deinen Büchern auf die Welt und auf die Menschen.
Ja, danke. Mir hat das auch sehr gefallen, weil das eben nicht so ein übliches Gespräch ist mit so Pang-Pang-Pang-Fragen, sondern nachdenklich und flexibel und interessiert geführt.
Interessiert geführt und interessiert beantwortet. Vielen herzlichen Dank dafür.
Ja, ciao.
Ich mache erstmal hier Pause.
Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich freue mich wie immer, wenn ihr den Podcast abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt und einer Person, einer einzigen Person weiterempfehlt. Das wäre großartig. Vielen herzlichen Dank für den Support an Closed, an Audi und an Sonos und natürlich für die redaktionelle Unterstützung wie immer an Anni Hofmann und für die Musik an Jan Köppen. Und jetzt gibt es auch wie immer eine oder fast immer zumindest eine kleine Podcast-Empfehlung zum direkten Weiterhören. Und zwar ist das Unter einer Decke. Das ist der Podcast, über den haben wir ja auch schon gesprochen, von Axel Hacke und seiner Frau Ursula Mauder. Das ist ein ganz, ganz feiner, kleiner Podcast, der in dieser Zeit entstanden ist. Das ist ein bisschen so eine Partyologie aus einem anderen Blickwinkel und ist ein schöner Beweis dafür, dass man unbedingt immer miteinander reden sollte. Ein schöner, schöner Podcast. Ich mag den sehr. Unter einer Decke. Hört da unbedingt mal rein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht, einen schönen Nachmittag. Viel Spaß beim Kuchenessen, beim Fahrradfahren, bei all den Sachen, die ihr jetzt noch so macht. Bis nächste Woche, euer Matze.